Jetzt haben wir Offenbarung 2, Vers 12 bis 17. Jesus prüft die Gemeinden, damals in Kleinasien, und sie sind für uns ein gewisses Muster, Typen von Gemeinden. Und wir suchen wieder, wo da manches auch auf uns sich bezieht. Dem Vorsteher der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiden halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Ich sehe immer noch hier unter Ihnen eine ganze Reihe von Reiseteilnehmern, die jetzt mit dabei waren in Israel. Und das wollten wir ja gar nicht sagen, so öffentlich und so laut, wie schön das war, sonst kriegen die anderen noch Appetit. Das ist doch etwas Schönes, wenn man so Reiseeindrücke sammelt. Und so wäre ich jetzt noch einmal gern Reiseleiter und würde Sie durch die kleinasiatischen Gemeinden führen. Ich war nämlich noch gar nie dort. Ich versuche das mit meiner Fantasie auszumalen, wie das Karl May versucht hat, der nie an den Orten war, wo er drüber geschrieben hat. Also, was sind denn das für Stellen? Toll, wenn man ein Bibellexikon aufschlägt von der Stadt Pergamon, da haben die Ausgräber ungeheuer viel freigelegt. Die ganzen Prachtstraßen, wie ich den Plan sah, wurde ich sehr erinnert nach Bethlehem, die große Prachtstraße, das Theater dort und alles, was da dazugehört. So muss das offenbar gewesen sein. Aber manche von Ihnen, die kennen in Berlin den Pergamonaltar. Wer war denn schon dort? Aha, natürlich. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne ja Berlin noch nicht. Wir haben die Wiedervereinigung noch nicht richtig wandermäßig vollzogen. Also, das ist interessant, wenn man das sieht, diese ungeheure Größe und Macht Pergamons, ein Zentrum der Kultur der damaligen Zeit. Was war Pergamon? Hauptstadt der römischen Provinz Asien. Eine große Stadt, eine gewaltige Stadt. Berühmt, Frau Lüdle, jetzt sind Sie dran, Äskulap. Mit dem Äskulapstab, das ist noch der Apotheker, ihr Zeichen, und jeder Offiziersarzt hat das als militärisches Symbol dran, den Äskulapstab, das Zeichen der Apotheker. Äskulap gehörte zu Pergamon, eine ganz gewaltige, große Stadt, eine einflussreiche Stadt, eine kulturelle Stadt, und viel kann man heute noch bewundern, wenn man dorthin kommt. Uns interessiert die Gemeinde in dieser Stadt. Interessant, wie die Bibel die ganze Kultur ausklammert, nicht weil sie nicht an Kultur interessiert ist, sondern weil die Kultur sich wandelt. Und das Wort Gottes möchte uns etwas zeigen vom Reiche Gottes, wie das läuft. Und das ist die bleibende Bedeutung von Pergamon. Was macht die Gemeinde dort? Die Augen Gottes gehen nach den Gläubigen. Das, was uns heute so bewegt, das wird alles vergangen sein. Wenn man einmal so den Flugsand der Zeit ansieht, wie das alles vergeht in den Jahrhunderten. Und dann bleibt das, wie eine Gemeinde war. Das wäre so interessant, wenn man da auf einer Reise wieder steht an den Stellen, wo diese Gemeinden waren, die ja heute ausgelöscht sind durch die Macht des Islam, der alles vernichtet und zerstört hat. Diese Gemeinde von Pergamon kämpft einen ganz schweren Kampf. Sie hat in ihrer Mitte den Thron Satans. Das sagt die Bibel so hart, und das ist wahr. Der Satan hat seine Herrschaft dort, er kann ungehindert regieren, und die Gemeinde wird an die Wand gedrückt. Um was handelt es sich da? Ganz zweifellos war das der römische Kaiserkult. Sie wissen doch, dass die römischen Kaiser angefangen haben, dass die Bürger ihre Opfer niederwerfen mussten und rufen mussten: Gott ist, und dann kam der Name Domitian oder wie die alle hießen, diese römischen Kaiser, und mussten die anbeten. Frühzeitig haben dann gewisse Christen schon Ideen entwickelt, wie man der Sache aus dem Weg gehen kann. Und sie haben zum Beispiel gesagt, dass sie mit viel Geld die Leute bestechen, die die Listen führen, damit die ein Kreuzchen bei ihrem Namen machen. Mit Geld kann man ja fast alles machen. Wer das gemacht hat, wurde aus der Gemeinde ausgestoßen. Sie haben gewusst, hier ist ein Kniefall geschehen, auch wenn man es mit einem Trick kaschieren wollte. Aber sie haben das Bekenntnis zu Jesus verleugnet. Und für diese erste Christengemeinde war es ganz klar, es darf vor der Welt kein zweideutiges Bekenntnis geben an der Jesus-Frage. Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias. Man sieht heute so viele Anglerauto. Ich finde das ganz schön, dass die so einen Fisch hinten drauf kleben, als Kennzeichen der Christen. Kennt das doch auch, so hinten ein Fisch drauf. Ich mache das immer nicht drauf, weil sonst die Autofahrer sagen, wenn ich so bös fahre, guck, das ist ein Christ. Also, aber das ist ja das erste Erkennungszeichen gewesen der Christen in den Katakomben. Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter. Das ist ganz schwierig. Ichthys, Jesus Christus, Hyos, Theou, Sohn Gottes, Soter. Ichthys, das ist das griechische Wort. Also zweimal umgeschrieben ins Griechische hinein, so kommt man auf die Buchstaben. Aber das war das Bekenntnis dieser verfolgten Gemeinde in den Katakomben. Darum haben sie das Fischzeichen gewählt. Ich finde das schön, dass man das heute auf die Auto draufklebt und sagt, das ist mir wichtig, das den Leuten zum Ausdruck zu bringen. Uns geht es um den Gottessohn Jesus. In unserem Pfarrerblatt steht zurzeit ein Artikel drin, wie wir von Christus besser reden könnten, dass die Juden und die Moslems sich nicht mehr dran stoßen. Wir müssten anders von Jesus heute reden, nicht mehr so provokativ. Ja, das war ja gerade der Grund, das waren ja Juden. Die sagten, wir müssen das sagen, er ist der Messias, um dessen Willen wurde ja ein Stephanus gesteinigt. Was ist das heute in der Christenheit? Sehen Sie mal vor, wo stehen wir? Dass genau das Jesus-Bekenntnis nicht mehr eindeutig und klar ist. Kein einziger Christ hätte sterben müssen damals in der römischen Verfolgung, wenn sie das Jesus-Bekenntnis weggenommen hätten. Nur um dieses Jesus-Bekenntnisses willen sind sie gestorben. Und Stephanus hat doch nichts Böses gemacht, er hat doch nur Sozialarbeit getrieben. Aber weil er bei seiner Sozialarbeit von Jesus, dem Messias Gottes, gesprochen hat, ist er gesteinigt worden. Und so war es hier auch, das Bekenntnis zu Jesus war der springende Punkt. Die Christen waren dem Staat gegenüber sehr loyal, aber der Staat hat sich damit nicht begnügt. Er hat von den Christen ein weiteres Bekenntnis verlangt, und zwar zu dem Kaiser als dem lebendigen Gott. Das haben die Christen nicht getan. Überhaupt ist interessant, mit welcher Klarheit sie gesagt haben, es gibt nur einen Gott, dem wir dienen. Ich habe das letztes Mal von Polycarp erwähnt, und man sollte diese Märtyrergeschichten immer wieder lesen, und das bleibt ja bis in unsere Zeit die gleiche Sache. Gehen Sie mal der Sache wirklich auf den Grund. Der Streit auch mitten in den christlichen Gemeinden ist um Jesus entbrannt. Der andere Streit, den halte ich alles nicht für so wichtig. Die Tauffragen und die Abendmahlsfragen und auch die Organisationsfragen und welche Gemeinde man nun wählen soll, da kann man sich streiten. Aber an der Jesusfrage und an der Schrift wollen wir eindeutig bleiben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Jesus der Retter ist und allein durch sein Kreuz wir gerettet werden. Es gibt kein anderes Heil und keinen anderen Namen unter dem Himmel. Und es gibt keinen anderen Gott. Es geht da nicht um einen irgendwelchen Allah-Gottesnamen, sondern sagen Sie das einem Muslim. Und dann wird er empört aufschreien, wenn Sie sagen, dass wir durch Jesus zu Allah Vater sagen dürfen. Dann haben Sie wieder einen Punkt, wo der Widerspruch losgeht. Wenn Sie Christen treffen, die das so arg heute betonen und sagen, sie seien, da gibt es alle möglichen Formulierungen, sie seien Jesuaner. Denken Sie, was ist das auch für was Komisches? Das sollen sie, die meinen, sie wollen den irdischen Jesus als ein Vorbild haben. Sagen Sie ihn fröhlich, aber er ist auferstanden und lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Sagt der andere, ja, aber ich fange damit gar nichts an. Das macht ja nichts. Es ist trotzdem so. Der Jesus ist ja nicht davon abhängig, ob ich, kleiner Mensch, sage, ich stimme dem zu oder nicht. Dort, wo der Thron Satans ist, und die Verfolgung war ja ungeheuer brutal, diese Christen wurden ohne Rücksicht darauf sofort abgeschleppt. Sie wurden in die Schaukämpfe gestellt, sie wurden umgebracht auf grausame Weise. Und die Not war doch dann besonders schlimm, wenn sie dachten, vielleicht ich kann das für meine Person noch akzeptieren, aber was wird aus meinen Kindern? Oder was wird aus meiner Frau? Was wird aus meinen Eltern? In welche Nöte wurden diese Christen getrieben? Der Thron Satans, mit welch einer brutalen Macht hat diese Verfolgung fast 200 Jahre lang gedauert, immer wieder mit Unterbrechungen, in einer ganz furchtbaren Weise. Und doch war es nicht schädlich, weil in dieser Zeit das Bekenntnis zu Jesus ganz wunderbar klar zum Leuchten kam. Wo der Thron Satans, es kommt zweimal im Vers 13, wo der Thron Satans ist, wo der Satan wohnt. Und sie haben nicht weichen können, sie haben nicht fliehen können, sie haben keinen Ausweg gehabt aus diesem Hass und aus dieser Feindschaft. Es gab keine Fluchtmöglichkeit, sie mussten aushalten. Ich habe den Eindruck, dass zu allen Seiten das Leiden das stärkste Bekenntnis der Gemeinde Jesu ist. Heute Morgen hat bei uns im Büro von Hilfe Brüder bei der Morgenandacht einer erzählt, dass die Frau Dr. Marquardt von Paul Lechler Krankenhaus, die für die ganze ärztliche Mission verantwortlich ist, ein paar Wochen im Sudan war und so erschütternd erzählt hat, wie der Sudan gegenwärtig aufgebaut wird als eine Muslim-Hochburg, wie ungeheuer viel Geld hereingebracht wird und Christen konkret Geldangebote bekommen zum Übertritt. Im Sudan sind zurzeit schon 10.000 Kämpfer aus dem Iran, aus Persien. Und ich las es in einer anderen Veröffentlichung, dass gegenwärtig der Sudan aufgebaut wird für das Zentrum der Sunniten, während in Teheran die Schiiten sind und für den sunnitischen Islam soll der Sudan das werden, was Teheran für die Schiiten ist, auch für die Terroristen dort. Im Südsudan gibt es ja sehr viel lebendige Christengemeinden, mit denen wir in Verbindung sind, die jetzt von dem Piloten Martin Riebeling betreut werden, der da von Nairobi ausfliegt, Logi-Chokio, dann der Grenze vom Sudan, wenn Sie mal Ihren Atlas hernehmen. Aber wenn Sie sich das vorstellen, die Gemeinde Jesu im Widerspruch, wir merken das oft noch gar nicht, welch ein Kampf heute entbrannt ist um Jesus. Der Islam ist nicht bloß eine Ölmacht, sondern ist eine antichristliche Macht, weil er das Jesusbekenntnis nicht akzeptiert, weil er die Schrift nicht akzeptiert. 600 Jahre nach Jesus entstanden, auf dem Hintergrund des Judentums, des Christentums, ganz bewusst als eine Verdrehung der christlichen Offenbarung. Und jetzt, was kann man so einer Gemeinde raten, die so im Kampf steht? Wir haben heute drei Dinge, die wichtig sind. Das Leiden ist vorgegeben und wir sollten auch wissen, es gibt gar keine Vermeidung der Auseinandersetzung des Kampfes. Sie hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Das scharfe, zweischneidige Schwert hat ja eigentlich Jesus. Vers 12, das sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert Jesus. Hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Er spricht dieses Wort, das durchdringt. Liebe Schwestern und Brüder, die Vollmacht der christlichen Gemeinde liegt nicht an ihren Aktionen und nicht an ihren Programmen, die sie macht. Und vielleicht denken Sie manchmal auch, ach, da geht es langweilig zu. Und beten Sie dafür, dass Jesus mit seinem scharfen, zweischneidigen Schwert wirkt. ist gar nicht wichtig, wie groß die Versammlung ist. Und gar nicht wichtig, ob die Leute jetzt Beifall geben oder nicht. Aber dass Jesus mit seinem Schwert durchdringt. Und genau dort, wo die Feindschaft so groß ist und wo der Satan wohnt, ist das das Geheimnis der Gemeinde, wenn das Schwert Jesu durchbohrt. Was ist denn dieses Schwert? Es ist das Schwert des Geistes. So steht es im Schluss des Epheserbriefs, eine geistliche Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 17. Schlagen Sie es mal auf mit Ihrem, lassen Sie den Finger hinten drin. Epheser 6, Vers 17. Nehmt das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Nie darf das Bibellesen langweilig sein. Ich bin empört, wenn ich irgendwo höre, das Bibellesen ist langweilig. Ein Hauskreis und da tratschen sie irgendwo ihre Probleme. Das Bibellesen muss immer so sein, dass man getroffen ist. Und bei ihnen selber muss es so sein, dass es jedes Mal was aufreißt, aber auch, dass es tröstet. Beides. Es ist ja nicht bloß das Schwert, sondern es ist auch das große Heilmittel. Beides brauchen wir. Es muss aufdecken, es muss durchdringen bis in die Tiefe des Gewissens. Und die Leute können reden, was sie wollen, über die Bibel im Besonderen. Und dann ist immer wieder, dann packt ein Wort Gottes, packt einfach zu. Jetzt gib mir nochmal her die schöne Programmzeichnung, die brauche ich. Da ist so ein schönes Wort drin, das der unvergessliche Manfred Hausmann hier in unserer Kirche von der Bibel gesagt hat. Heutzutage bemühen sich ja alle möglichen Leute mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln, die Bibel aktuell zu machen und sie den Bedürfnissen und Fähigkeiten des modernen Menschen anzupassen, als ob erstens die Bibel eine solche künstliche Aktualisierung nötig hätte. Das Wort Gottes, wie es uns in der Bibel begegnet, ist durch die Jahrhunderte hindurch an jedem einzelnen Tag höchst aktuell, das heißt höchst zeitnah und höchst zeitgemäß gewesen und ist es heute erst recht. Vorausgesetzt allerdings, dass man es sich nicht zurechtlegt, sondern auslegt. Dass man es sich nicht bequem mit ihm, sondern schwer macht. Und dass man dann nicht darum herum, sondern mitten hineingeht. Und als ob es zweitens möglich wäre, die Bibel den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Menschen und nun gar des modernen Menschen anzupassen. Das Wort Gottes passt sich nicht an, sondern schlägt zu. Wer von Anpassung redet, der verfälscht das Wort Gottes von Grund auf. Er verfälscht den Sinn des Kreuzes, er verfälscht die Botschaft des Ostermorgens und das Wetterleuchten des jüngsten Tages, er verfälscht alles und jedes. Wir müssen wieder wissen, was die Bibel ist. Ist doch nicht ein Quatschbuch oder wie die Zeitung, morgen schon veraltet, kann man auf die Seite schmeißen. Die Bibel ist, wo sie es in die Hand nehmen. Ich lese gerade Hiob. Ich bin so gepackt von dem Hiob, vom Reden, vom Eliphas und alles. Super. Wir müssen doch wieder merken, das ist das Schwert des Geistes. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes. Gott hat sich gebunden an sein Wort und seine Wirkungen laufen darüber. Gott könnte mit seinem Geist auch durch die Zeitung wirken und durchs Fernsehen, aber er wirkt eben durchs Wort, das ist sein Geheimnis. Und wo Menschen das Wort lesen, werden sie vom Geist Gottes getroffen. Das ist das Geheimnis. Das ist die Offenbarung, die Gott gegeben hat für diese Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Das ist das scharfe, zweischneidige Schwert. Und es ist so wichtig, wie wir mit dem Wort Gottes leben. Die verfolgte Gemeinde soll das wissen, aber auch für uns ist es die Kernfrage. Ich sorge mich heute für unsere Gemeinde in Deutschland, wie wir mit dem Wort umgehen. Es ist gar nicht so wichtig, ob unsere Gemeinden wachsen, ob sie groß sind, da wird heute wieder gezählt und ob da Leben ist. Es wird wichtig sein, ob das Wort in unserer Mitte lebt. Und da kann die Gemeinde noch so klein sein. Ich mache ja auf dem Gillesberg bloß noch mit einem kleinen Wort bei der Arbeitsgruppe Neues Leben in traditionellen Gemeinden. Ich hoffe, dass das mal durchkommt. Das ist wichtig, ob das Wort Gottes Raum hat und zuschlagen. Alles andere ist unwichtig. Das ist egal, ob die Erwachsenentaufe haben oder Kindertaufe, ob die Talere anziehen oder was weiß ich sonst machen, ob sie mit Orgeln oder mit Saxophon spielen, ist wurscht egal. Das sind ästhetische Fragen. Es ist wichtig, ob das Wort in der Mitte steht, ob das Wort durchdringen kann und Herzen verwandeln. Und dann geschieht etwas, dann kann Gott wirken. Und auf den Punkt muss es immer wieder kommen, ob das Wort wirkt. Meine große Sorge, dass oft auch Bibelstunden Schlafvereine sind oder dass Hauskreise Schwatzrunden sind. Das Wort Gottes muss uns selber wieder aufrichten. Und da müssen wir zusammenkommen und sagen, was sagt mir das Wort Gottes heute? Das Schwert des Geistes. Was ist das Wort Gottes? Noch eine Stelle, 2. Timotheus 3,16. Da steht es von der göttlichen Eingebung der Schrift. Alle Schrift von Gott eingehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Unter dem Bibellesen formt sich unser Charakter, das verändert unsere Persönlichkeit. Durch die Stille mit dem Wort werden wir geprägt und verwandelt. Die Schrift kann dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Aus dem Wort werden wir richtig geprägt. Da wird das Böse aufgedeckt und unter dem Wort geschieht so viel. Es braucht gar nicht mehr. Wie heißt es in der Apostelgeschichte immer? Und das Wort Gottes wuchs. Das ist eine schöne Bezeichnung. Das hat sich ausgebreitet. Und das Wort breitete sich aus. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte. An der Stelle müssen wir wachsen im Wort. Wir wollen uns vor dem Wort der Bibel beugen. Wir wollen Diener des Wortes sein und wollen nie Herren der Schrift werden. Und wenn Sie Menschen begegnen, die die Bibel umdeuten, dann wissen Sie, dass das nicht Leute sind, an denen das Wort arbeiten kann. Wir wollen Hörer sein des Wortes und nicht Leute, die das Wort Gottes umbiegen. Sehen Sie hier die ganze Not der zerbrechenden Gemeinden bei uns, weil das Wort nicht mehr in der Mitte steht. Es kommt auch nicht darauf an, dass einer große Sprüche über die Bibel macht. Wissen Sie, es kann ja alles sein, dass einer tolle Worte über die Bibel macht. Ich möchte wissen, wie das Wort in Ihrem Leben Raum hat. Wie viel Zeit haben Sie heute gehabt für die Bibel? Dass Gottes Wort zu Ihnen reden kann. Sie sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Das ist die Mitte meines Glaubens. Das scharfe, zweischneidige Schwert. Und wo die Gemeinde das Wort hat, hat sie die Orientierung, hat sie die Klarheit. Wir haben daher versucht, in diesem Programm so ein paar Worte zusammenzustellen. Das unvergessliche Wort vom Jochen Klepper, nicht, wo der da sagte, in seiner ganzen verzweifelten Situation, als seine Frau keine Ausreise bekam, weil sie Jüdin war, war wieder in einer Kirche. Oh, was haben die Pastoren geredet, wenn sie doch bloß Bibelworte verlesen würden. Da hat einer an der Grenze der Verzweiflung gemerkt, was ihn noch halten könnte, das Gottes Wort. Was sind wir heute oberflächlich geworden? Da wird irgendwas verzapft über Umweltschutz und über Frieden und alles. Menschenskinder, die vor ein paar Jahren auf allen Kanzeln hat man über die Atomraketen gesprochen, jetzt sind sie schon wieder weg. Wir haben doch eine wichtigere Botschaft als gerade die politischen Zeitfragen, die so rasch sich wandeln. Die werden ja zur Genüge überall erörtert. Wir haben den Menschen zu sagen, dass sie mit Gott sich versöhnen lassen müssen. Dass sie vor dem ewigen Gericht stehen. Und wir müssen die Königsherrschaft Jesu predigen. Und das tut das Wort in einer Klarheit. Und das Wort soll verkündigt werden. Aber wir sind an dieser Stelle alle schon selber angekränkelt und brauchen eine ganz klare Position. Also die Gemeinde in der Verfolgung kann gegen den Thron Satans nur bestehen, wenn sie das Wort hat. Die russischen Gemeinden haben durchgehalten, weil sie das Wort hatten. Die waren bei der Bibel und da hat der ganze Kommunismus nichts mehr gegen sie anrichten können. Und der ganze Geheimdienstapparat hat versagt. Zweitens, was hat sie noch positiv? Sie hält an dem Namen. An welchem Namen? Du hältst an meinem Namen fest. Nicht am Namen von Martin Luther, verstehen Sie? Das ist ganz unwichtig, unsere Konfessionsnamen. Du hältst an meinem Namen fest. Stur. Es wäre ja eigentlich wieder gut, wenn einer sagt, wo gehörst du hin? Er sagt, ich möchte auch einer von den Jesus-Leuten sein. Das Wort wird mir immer am liebsten gefallen. Ich möchte zu Jesus gehören. Das ist meine Beschreibung. Und wer zu Jesus gehört, ist mein Bruder oder meine Schwester. Das Bekennen des Namens Jesu ist der Schlüssel, ob sich Jesus zu uns bekennt. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Manchmal tun wir ganz arg schwer, in einem Zeugnis von Jesus zu reden. In der Kirche, da können wir es ganz fromm. Aber außen meine ich jetzt, im Freundeskreis, in Abendunterhaltung und so. Und zwar nicht mit dem aufgeregten Pathos. Und ganz schlicht, dass wir sagen, ach, ich bin so froh, dass Jesus da ist. Ganz locker so, gell, wie wir so sagen. Oder dass ich Jesus alle meine Not sagen, das ist ungeheuer, wie die Menschen auch das aufnehmen. Ich möchte es in der Himmelfahrtspredigt nochmal sagen, das hat mich ganz tief berührt, wie Billy Graham das nun in Idea auch in dem Wort gesagt hat vor einer Woche, dass die Menschen durch den Geist Gottes an dieser Stelle am besten hören könnten, auch die Ungläubigen, Leute, die sogar noch in der Steinzeit leben, erzählt er von Afrika. Und sagt, er hätte die gleiche Predigt gehalten vor Steinzeitmenschen in Afrika und vor Akademikern in England. Und beide wären gleich getroffen gewesen. Er hat von Jesus erzählt, dem Gottessohn. Und sagt, man kann das rational mit dem Kopf gar nicht erklären, sondern da macht der Heilige Geist Menschen den Riegel auf und gibt ihnen den Blick. So hatten wir es ja im Galaterbrief. Er erleuchtet Menschen. Und wir sollten Jesus bekennen. Ganz schlicht. Wo steht das mit dem Bekenntnis Jesu? Matthäus 10, Vers 32. Das ist so eindeutig. Wenn wir uns an Jesus genieren und schämen, und das soll, dann kann sich Jesus auch unser schämen. Und das darf ihnen auch nie wehtun, wenn die Leute irgendwo spotten und sagen, ach, die reden ja dauernd bloß von ihrem Jesus. Ist doch ein Ehrenname. Ja, was sollten wir denn sonst reden? Es wäre schlimm, wenn sie sagen, die reden dauernd bloß von sich. Oder von ihrer Kirche oder von ihren Leistungen oder von ihren Opfern oder sonst was. Wir reden von Jesus, das soll uns erfüllen und soll uns auch am Himmelfahrtstag die Freude sein, dass Jesus herrscht, regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir wollen das vor der Welt nicht verschweigen, sondern allen sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und wir die Liebe Gottes bloß in Jesus fassen können. Es gibt keine andere Lösung der Schuldfrage als durch Jesus. Es gibt keine andere Hoffnung für die Welt als durch Jesus. Und die verfolgte Gemeinde in Pergamon hielt am Namen fest. Bleibt dabei. Jetzt kommt noch das Dritte, ein gefährlicher Kompromiss. Die Gemeinde wird nicht nur gelobt, obwohl sie doch so treu zu Jesus bekannt hat, sein Wort festgehalten hat und seinen Namen bewahrt hat. In diesen Verfolgungssituationen passiert sehr oft, dass man sagt, Hauptsache, dass wir alle zusammenstehen. Es ist gar nicht so wichtig, wie im Einzelnen das ist. Alle sollen dazugehören. So interessant, dass im Kirchenkampf des Dritten Reiches, wer sich noch zurückerinnern kann, die Menschen zur bekennenden Kirche geströmt sind aus ganz verschiedenen Herkunftsorten. Die einen waren Bibelkritiker, die anderen waren liberal und die einen waren pietistisch und die anderen waren liturgisch. Nun, manche Unterschiede sind auch nicht schlimm. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Jesus sagt, es ist gar nicht wichtig, wie ihr im Einzelnen denkt. Hauptsache, ihr seid gegen den Thron Satans mächtig aufgestanden. Das ist aber nicht wahr. Sondern der erhöhte Herr kritisiert die gefährlichen, faulen Kompromisse. Es ist gut, dass sie bekannt hat und nicht verleugnet hat, auch in der Zeit, als Antipas, ein Märtyrer, ums Leben kam. Aber auch in dieser klaren Bekenntnisfront hat die Gemeinde eine unklare Position gehabt. Jetzt, was ist es, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben? Das war ein biblisches Beispiel von dem Propheten Bileam, den der Balak geschickt hat, der ja am Ende das Volk Israel noch in eine ganz schlimme Religionsvermischung hineinbrachte. Man muss ja immer in der Offenbarung ein bisschen überlegen, was ist Bild und was will das Bild sagen. Ganz eindeutig, meine ich, ist es in diesem Fall, dass mit der Hurerei, können natürlich auch sittliche Verwilderung sein, das wäre genauso, es wäre ganz egal, wo uns denn das Gewissen schlägt, aber wahrscheinlich auch die Religionsvermischung. Die Gemeinde Jesu war immer wieder gefährdet dadurch, dass manche meinten, sie könnten Elemente anderer Religionen mit hineinnehmen in die Christengemeinde. Was hat man alles schon versucht zu vermischen und mit einzubauen? Und wie klar hat das Jesus abgelehnt? Er will allein geehrt sein und geliebt sein. Ich habe wider dich, dass dort Leute diese Religionsvermischung mitmachen, die faule Kompromisse machen mit irgendwelchen Religionseinflüssen, die die Lehre der Nikolaiten halten. Wir wissen nicht genau, was diese Nikolaiten waren. Ich wundere mich, mit welcher Gleichgültigkeit manche sagen, ich stelle mir das so vor. Im christlichen Glauben. Es ist gar nicht wichtig, wie Sie es sich vorstellen. Sie müssen fragen, was sagt das Wort? Es ist völlig unmöglich, dass irgendwo bei Christen irgendeine Form der Seelenwanderung sich plötzlich breit macht. Was für ein Unsinn. Der hinduistischen Auffassung. Oder es gibt ja ganz abenteuerliche Vorstellungen, was da oft unter Christen sich breit macht. Anthroposophische Vorstellungen, wie die vermischt werden. Und dann sagen manche Leute, ich habe das von Goethe. Nun, ist ja schön, wenn sie gebildet sind, aber das hat mit der Bibel im Wort Gottes nichts zu tun. Und ich habe wider dich selbst im Bekenntniskampf. Dann sagt Jesus, dann streite ich mit der Gemeinde. Die Klarheit der Gemeinde in ihrer Lehre ist wichtig. Schade, das ist vor 20 Jahren oder schon vor 30 Jahren in unserer Kirche gelaufen, als man damals sagte, man muss gegen die schreckliche Bibelkritik klar Position beziehen, dass die Hauptpunkte des Glaubens nicht einer Kritik unterzogen werden können. Heute kann jeder Pfarrer unserer Kirche ungestraft sagen, ob Jesus noch im Grab modert, macht mir nichts aus. Nicht? Der frühere Stadtdekan von Stuttgart hat auf einem Pfarrkonvent jetzt gesagt, wenn die Knochen von Jesus gefunden würden, würde ihm das nichts ausmachen in seinem Glauben. Nicht? Also ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Das ist die Position, da wird niemand widersprochen. Da kann nicht der Krieg, dass der Bischof sagt, es geht nicht. Also in dieser Situation stehen wir. Und deshalb möchte ich Sie zur Wachsamkeit bitten, weil hier Jesus sagt, er wird gegen diese Gemeinde selber kämpfen. Und zwar mit dem Schwert seines Mundes. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Das ist mir wichtig. An dieser Stelle kann es keine Kompromisse geben. An dieser Stelle kann es keine Kompromisse geben. Darf es keine geben. Dürfen Sie nicht dabei sitzen und sagen, ja, aber es macht doch nichts aus und die meinen es auch recht. Sicher meinen sie recht. Ich habe noch nie bestritten, dass es Muslimen und Buddhisten auch recht meinen. Aber sie lehren anders, als die Schrift sagt. Dass sie es recht meinen, das hat niemand bestritten. Aber sie haben nicht recht nach der Schrift. Und Jesus wird streiten mit dem Schwert meines Mundes. Und darum wird eine Gemeinde, die diese Religionsvermischung in ihrer Mitte zulässt, untergehen. Sie wird untergehen. Sie wird untergehen, wie diese Gemeinden in Kleinasien alle untergegangen sind. Der Islam ist drüber gegangen und heute regiert er dort. So ist ganz Nordafrika die Christenheit ausgelöscht worden. Wir hatten ja damals 1973 so eine schöne Missionswoche, als man angefangen in unserem Land auch wieder zu sagen, wir müssen eine neue Bestimmung haben für die biblische Mission. Und da waren Freunde aus Afrika da, dieser unvergessliche Öldirektor Sam Odunaike aus Nigeria, der jetzt kürzlich verstorben ist. Und der hat da in der Stiftskirche gesagt, ich möchte euch alle warnen, ihr in Europa. Merkt ihr denn nicht, dass bei uns in Afrika, in Nordafrika, hatte lauter christliche Gemeinden in den ersten Jahrhunderten. Da war alles voll Karthago, Alexandrien, überall christianisiert. Aber sie haben das Bekenntnis zu Jesus vernachlässigt und dann sind sie untergegangen. Und so wird es euch gehen in Europa. Der Herr wird euren Leuchter umstoßen. Wenn ihr nicht missionierende Jesusgemeinden seid, habt ihr keine Zukunft und keine Verheißung. Das hat uns damals alle tief berührt, wie uns das die Afrikaner, da war noch ein Asiate dabei, zugerufen haben. Sie haben recht. Und wir brauchen dann gar nicht uns wundern und sagen, ja, warum hat die Kirche keinen Einfluss und keine Macht mehr? Weil sie das Wort von Jesus nicht mehr aussprechen können. dann kann die Kirche jedes andere Thema noch aufwerfen, aber sie wird keine Vollmacht mehr haben, keine Durchschlagskraft mehr. Und für uns ist das wichtig, für ihre christliche Existenz, für ihren Kreis, für ihre Mitarbeitende Gemeinde. Da haben wir nur Vollmacht, wo wir von Jesus reden. Ich bin so dankbar, dass Sie heute Abend gekommen sind, dass wir diesen schweren Punkt einmal erörtern konnten. Und das war schon das letzte Mal so, dass uns das doch ganz deutlich zur Verantwortung ruft. Und wir freuen uns, dass an vielen Orten noch bibeltreue Pfarrer, Gemeindeleiter sind, Gemeinschaften, Prediger, wir haben viele Möglichkeiten. Aber wir können nicht dort sein, wo das Bekenntnis zu Jesus nicht mehr eindeutig ist, sondern verwaschen, und wo das Wort Gottes nicht so gelehrt wird, wie es will, wie es sein will, sondern wo eine Vermischung ist. Es hat neulich einen in unserer Mitte sehr bewegt, als da wieder die Einladungsschreiben kamen, dass in der Eberhardskirche das gemeinsame Gebet stattfindet mit den Moslems und mit den Buddhisten und alles. Er wollte demonstrieren, ich habe gesagt, ich werfe es in den Papierkorb, ich sollte das im Gottesdienst noch auflegen und Sie einladen dazu. Ich habe gesagt, wir wollen die Sache auch gar nicht attraktiver sein, da kommen eh bloß ein paar Hansel, aber es ist schlimm, dass wir so weit sind. Ich habe doch nichts gegen Buddhisten und Moslems, sie dürfen doch ihres Glaubens leben in einer freien Welt. Aber wir können nicht mit ihnen beten, weil wir an verschiedene Götter glauben. Und weil das in der Schrift eindeutig ist, ich bin der Herr und außer mir ist keiner. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Und wo das über die Christenheit kommt und wir da das nicht mehr klar sagen, wir wollen das auch, ja, komischerweise, vielleicht bin ich feige geworden, dass ich nicht öffentlich protestiere, aber ich meine immer wieder, wir haben lang öffentlich protestiert und es haben auch, die haben es erfasst, die es erfasst haben, und dann haben wir unseren Gemeindetag, und das ist ein Protest gegen viel Religionsvermischung, die auf dem Kirchentag geschieht. Wir möchten darum beten, dass Gott uns das schenkt und seine Gegenwart gibt an diesem Tag. Aber es ist hier eindeutig, dass die Gemeinde nicht mehr leben kann, weil Jesus seine eigene Gemeinde auslöschen wird, die seinen Namen nicht mehr hochhält. Und das ist zum Schluss erschütternd, aber es hört ja damit nicht auf. Sondern es hört auf, dass der überwindet, der in diesem Kampf treu durchhält, der bekommt den Stein mit dem neuen Namen geschrieben. Ich will jetzt über die Prozedur gar nicht mehr reden, das ist auch ein Bild, das an eine Praxis damals anknüpft, an ein Wahlverfahren, aber dass uns Jesus dann den Namen ins Buch des Lebens schreibt. Ich weiß, dass Sie alle an dieser Stelle Ihre Auseinandersetzungen haben, das fängt bei unseren jungen Leuten im Religionsunterricht an, die haben es nicht leicht, merkt das immer, wie das bei Ihnen schon ein Kampf ist. Und dann stehen Sie in vielfältigen Auseinandersetzungen. Bei Ihnen ist das so, ich möchte bei Jesus treu bleiben und ich möchte, dass er sich zu mir bekennt und dass ich den neuen Namen kriege. Den neuen Namen, den er mir gibt in der Ewigkeit. Ich möchte ein treuer und frommer Knecht sein, meines Herrn, weiter nichts. Ob die anderen sagen, dann, dass ein Querkopf und ein schwieriger Mensch, mit dem hat man nichts Vernünftiges anfangen können. Der Hofacker hat mal gesagt, das macht nichts aus, wenn du ein überzwerglicher Pietist genannt wirst. Sei bloß deinem Heiland treu.